Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Möchte vor der Predigt noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, das wünschen wir uns, so ein Halleluja zu singen, wenn es in uns und um uns herum dunkel wird, wenn wir den Eindruck haben, wir sind von Feinden umgeben. Das wünschen wir uns, Halleluja zu singen, lauter zu singen, wenn der Sturm des Lebens uns durchweht. Und wir glauben, dass wir es nicht aus unserer Kraft schaffen können, aber dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst und uns anrührst. Und dieses Halleluja, das Loblied deines Namens, in uns entzündest. Und deshalb bitten wir dich jetzt auch für dieses Wort der Predigt, dass nicht ich es bin, der hier redet, sondern dass du an jedem von uns vielleicht das eine Wort, den einen Satz parat hältst, der dieses Halleluja in ihm neu entfacht, stärker werden lässt. Segne mein Reden und segne unser Hören und begegne uns darin. Amen. In meinem Losungsbuch der Herrnhuter Brüdergemeinde steht über diesem Sonntag, zweiter Sonntag nach Epiphanias. Wir feiern, das sagt diese Überschrift, wir feiern noch die Weihnachtszeit. Ich vermute ihr nicht mehr. Bei den meisten wird der Christbaum nicht mehr in der Wohnung stehen, nehme ich an. Und trotzdem ist es so, liturgisch gesehen, also von dem, wie die Kirchen über Jahrhunderte im Prinzip das Jahr eingeteilt haben, liturgisch gesehen feiern wir Christen es immer noch. Gott ist zu uns gekommen. Er ist Mensch geworden. Er wurde uns gleich und teilte unser Leben. Der Wochenvers beschreibt es, was ein Mensch erleben kann, wenn Jesus selbst in sein Leben hineinkommt. Irgendwo gibt es hier Nachklang, habe ich den Eindruck? Ja, ihr werdet das hinkriegen. Der Wochenvers beschreibt es, was ein Mensch erleben kann, wenn Jesus in sein Leben hineinkommt. Gottes Gnade und Freundlichkeit gewinnen Raum, gewinnen im eigenen Leben Kraft und Gestaltnis. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, heißt es im Wochenvers. Der Evangelist Johannes drückt am Anfang seines Evangeliums mit jubelnden Worten, man muss hören, mit jubelnden Worten aus, was er in und durch die Begegnung mit Jesus Christus erfahren durfte und was er dann auf uns alle, auf alle Christen überträgt. Von seiner Fülle haben wir genommen, alle, Gnade um Gnade. Halleluja, da sind wir wieder beim Halleluja. Von seiner Fülle Gnade um Gnade. Wie sieht das denn bei mir aus und bei dir? Können wir einstimmen in diesen Jubel, weil wir es vielleicht auch über Weihnachten erleben durften, dass Jesus uns begegnet ist, dass er uns angerührt hat und dass er uns aus der Fülle seiner Gnade beschenkt hat? Kannst du, können ich, können wir da einstimmen in diesen Jubel des Johannes? Mir ist die Fülle Jesu in der vergangenen Woche wieder neu vor Augen und ins Herz gemalt worden. Seit ich hier in dem Rollstuhl sitze und morgens doch eine erhebliche Zeit brauche, bis ich mich so für den Tag fertig gemacht habe, höre ich jeden Morgen ERF Plus, die Sendung aufgeweckt bei ERF Plus. 3 Stunden, immer wieder fast dasselbe. Nein, es kommen immer andere Lieder, aber es gibt bestimmte Elemente, die sich wie in jeder Stunde wiederholen. In dieser Sendung wird in jeder Woche ein Wochenlied vorgestellt. Und manchmal haben diese Wochenlieder interessante Hintergründe. In der vergangenen Woche wurde ein Wochenlied vorgestellt, das die ältere Generation, für die ist das bekannt, ich weiß nicht, ob es in der Jugend bekannt ist, das die ältere Generation liebt und das ihr bekannt ist. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich vermute, in der Jugend weniger bekannt, in den beiden Älteren ruft das gleich etwas an. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Es ist ein Lied von Johann Ludwig Konrad Eilendorf, einem pietistischen Pfarrer. Er war Hofprediger in Köthen und hatte Pfarrstellen in Wernigerode und Halle inne. Eilendorf war also Pfarrer in Sachsen-Anhalt. Er wurde 1693 geboren und starb 1773. Das Lied »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« textete und veröffentlichte er 1736, also etwa in der Mitte seines Lebens. In unserem Liederbuch, das ja nicht mehr so ausfliegt oder so, aber das zu baptistischen Gemeinden immer noch dazugehört, »Feiern und Loben«, sind 8 Strophen dieses Liedes abgedruckt. Es steht in der Rubrik »Ruf zum Glauben und Bekenntnis«. Im evangelischen Gesangbuch hat das Lied 9 Strophen und steht in der Rubrik »Weihnachten und Epiphanias«. In der evangelischen Kirche wird dieses Lied also als Weihnachtslied geführt und auch gesungen. »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude«. Und mit diesem Gedanken an Weihnachten bin ich auch gleich wieder beim Wochenvers. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Johann Konrad Eilendorf beschreibt in seinem Lied die Fülle und den Reichtum der Gnade Gottes, die er in der Person Jesu sieht und die er auch in der und durch die Person Jesu erfahren hat. In der Mitte seines Lebens setzt sich dieser pietistische Pfarrer hin und überlegt und textet und dichtet, was Jesus ihm bedeutet. Er sucht nach Worten und Bildern, die für ihn die Fülle und die Gnade Gottes beschreiben und sichtbar machen. Und er benutzt dazu ein kleines Hilfsmittel. Er nimmt sich vor, für jeden Buchstaben des deutschen Alphabets Ausdrücke, Wesensmerkmale, Eigenschaften, Wirkungen zu finden, die einen Lichtstrahl auf die Gnade Gottes lenken. Ein Lichtstrahl auf die Gnade Gottes, wie er sie in Jesus Christus entdeckt hat und erleben durfte. Und wie er glaubt, dass sie für uns Menschen allgemein wichtig ist, gründlich ist, grundsätzlich ist und uns geschenkt wurde, die Gnade Gottes. Eilendorf hat es nicht geschafft, zu jedem Buchstaben einen Liedvers zu dichten. Aber immerhin 23 Strophen hat er gedichtet. Und in diesen 23 Strophen beschreibt er mit immer neuen Worten und Bildern das Wirken Jesu in unserer Welt. Und vor allem das Wirken Jesu im Glauben der einzelnen Menschen, im Leben der Gemeinde Jesu Christi und sein Wirken in der Gegenwart. Einige Stichworte und Bilder aus diesem Lied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist also Grund ewiger Freude. Jesus Christus ist Anfang und Ende. A und O, Anfang und Ende sind sein, heißt es im Lied. Jesus ist der Durchbrecher von Sünde und Tod. Jesus ist der starke Erlöser, ist ein Opfer für Sünde. Jesus, der König der Ehren, die Quelle der Gnade, die Ursache zum Leben, Jesus schließlich der Vollender des Lebens. Es lohnt sich eigentlich jede Aussage, die Eilendorf in seinem Lied trifft, einmal nachzudenken, zu interpretieren, zu meditieren, über jede Aussage zu meditieren. Wo und wie hat Jesus denn sein Werk in meinem Leben getan? Welche Ausdrücke, welche Bilder würde ich dafür gebrauchen? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir so über Jesus nachdenken, wir auch in dieses Lied mit einstimmen können oder in den Wochenvers mit einstimmen können. Halleluja, von seiner Gnade haben wir genommen, Fülle um Fülle. Halleluja. Ganz andere Töne scheint da der Bibeltext anzuschlagen, der dem heutigen Sonntag, immerhin einem Sonntag im Weihnachtszyklus, zugeordnet ist. Ich lese den Predigttext nach der Luther-Übersetzung, Römer 12, die Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Amen. Soweit der Predigttext. Als ich ihn für diese Predigt gelesen habe, da war ich doch am Anfang erst einmal pikiert. Auf der einen Seite gehört zu diesem Sonntag der weihnachtliche Jubel, wie er sich im Wochenvers ausdrückt, der weihnachtliche Jubel. Und auf der anderen Seite 20 Imperative, 20 Aufforderungen an die Christen in Rom und sicher auch an uns heute. Aufforderungen, oder soll ich lieber sagen Forderungen? Forderungen, wie wir Christen leben sollen und zu leben haben? Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse. Hängt dem Guten an. In meinen Ohren liest sich der Text, zumindest las ich ihn am Anfang so, als ob hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen steht. Dabei, ihr könnt das ja selber lesen, wenn ihr genau hinseht, dann steht da kein Ausrufezeichen. Dann steht da ein einfacher Punkt, dann steht da ein einfaches Komma. Das heißt, der Apostel Paulus versteht seine Aussagen nicht als Imperativ und als Aufforderung und noch nicht mal als Forderung, schon gar nicht als Forderung. Er versteht sie als Beschreibung des Ist-Zustandes. Er versteht sie als Beschreibung des Ist-Zustandes. Um das zu verstehen, hilft es, wenn wir uns den Aufbau des Römerbriefes einmal vor Augen halten. Der Apostel Paulus schreibt, und das steckt in den Römerbrief. Das heißt, er schreibt diesen Brief an Christen in Rom. Rom war damals Welthauptstadt, zumindest Welthauptstadt für die Menschen, die an Europa orientiert waren. Paulus ist römischer Staatsbürger und Jude zugleich. Und er ist Christusverkündiger. Als Christusverkündiger will er unbedingt nach Rom. Gerade in der Welthauptstadt Rom will und muss er das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Mit dem Brief an die Gemeinde in Rom stellt er sich der dort schon existierenden Christengemeinde vor. Und er äußert in seinem Brief den Wunsch, doch sie besuchen zu dürfen. In Kapitel 15 lesen wir: Es ist schon lange mein Wunsch, euch zu besuchen, wenn ich nach Spanien reise. So hoffe ich nun, dass ich euch auf dem Weg dorthin sehen kann. Soweit zum Hintergrund des Römerbriefes, nun zum Aufbau. Der Römerbrief besteht aus 16 Kapiteln. In den ersten 8, also in der Hälfte des Römerbriefes, beschreibt Paulus und verkündet Paulus Jesus als den Christus Gottes. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit wir mit ihm und durch ihn leben. Sehr eindrücklich und immer in immer neuen Gedankengängen verdeutlicht der Apostel diese Kurzfassung des Evangeliums. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit wir durch und für ihn leben. In Römer 6 lesen wir: Um unserer Sünde willen hat Gott ihn dahin gegeben und um unserer Rechtfertigung willen hat er ihn auferweckt. Oder Römer 8, 1: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Der Apostel Paulus zeichnet in den ersten 8 Kapiteln Jesus als Grund, Mitte und Ziel des Lebens und des Heils aus, das Gott uns schenkt. Er zeichnet Jesus als Grund, Mitte und Ziel von Leben und Heil, das Gott uns Menschen schenkt. Da Paulus Jude ist, beschäftigt er sich in den nächsten 3 Kapiteln immerhin mit der Frage, wie denn die Rolle des Judentums aussieht, wenn Jesus doch Grund, Mitte und Ziel des Heils und des Lebens ist. Bisher galt das, und da ist er immer noch Jude, bisher galt das für das Volk Israel, Grund, Mitte, Ziel des Heils. Paulus fragt also, wie geht das denn nun mit Israel weiter? Letztlich, so mein Eindruck, findet Paulus keine erschöpfende Antwort darauf. Das Ergehen und der Weg Israels bleibt ein Geheimnis Gottes, so sagt er es. Und dementsprechend enden diese 3 Kapitel auch mit einem Lobpreis der Wunderwege Gottes. O, welch Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, heißt es am Ende von Kapitel 11. Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und, jetzt muss ich, wie unerforschlich seine Wege, wie unbegreiflich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Lobpreis beendet dieses Nachdenken Paulus über den Weg Israels. Und dann sind wir im Kapitel 12. Ab Kapitel 12 wird der Römerbrief praktisch. Der Alltag und das Gemeinschaftsleben der Christen kommt in den Blick. Es geht um Ethik. Es geht um das Verhalten der Christen untereinander und auch ihr Verhalten und Handeln in dieser Welt. Paulus hat in den ersten Kapiteln einen Grund gelegt. Gott hat uns Menschen mit allem beschenkt, was zu einem Leben aus der Fülle seiner Gnade wichtig ist und auch ausreicht. In fast zwei Dritteln der Ausführung des Römerbriefes führt uns Paulus die Gnade Gottes und das Leben aus der Gnade Gottes vor Augen. In Christus bekommen wir Leben und Heil beschenkt, betont er immer wieder in unterschiedlichen Variationen. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Jesus ist kommen, die Quelle des Lebens. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Jesus ist kommen, der Hirte des Lebens. Jesus ist kommen, die ewige Liebe. So schreibt es Konrad Allendorf. Und so besingt es Paulus dann mit seiner Sprache in den gewichtigen Teilen des Römerbriefes. Und erst dann blickt er auf die Umsetzung bei uns Christen. In der Guten Nachricht Bibel ist der ganze Abschnitt ab Kapitel 12 mit der Überschrift versehen: Folgerungen aus dem Geschenk der Gnade. Folgerungen aus dem Geschenk der Gnade für das Leben der Christen. Darum geht es. Was folgt daraus, dass ich die Liebe Jesu angenommen habe und nun auch mit meinen Möglichkeiten versuche weiterzugeben? Was folgt daraus? Und zwar so weiterzugeben, wie Paulus es in unserem Predigtext schreibt: Meine Liebe sei ohne Falsch. So wie Jesus sich in seiner Liebe mir offenbar gemacht hat, ehrlich, herzlich, offen, authentisch, will und kann ich auch so leben? Ich habe auf dem Sonntagsbrief gelesen, den Nina verschickt hat, dass sie euch in der Christuskirche ein Jahresthema gegeben hat. Mit Jesus Neues in Liebe wagen. Da stimmt doch zumindest der erste Satz mit unserem heutigen Predigtext überein. Die Liebe sei ohne Falsch. Wie der Apostel Liebe ohne Falsch versteht, das können wir in Korintherbrief nachlesen, 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Mit Jesus Neues in Liebe wagen. Ich finde, es reicht, wenn ihr den ersten Satz aus dem Predigttext in die neue Woche mit hineinnehmt und euch vornehmt, einen Menschen am Tag mit dieser Liebe zu begegnen. Einem Menschen am Tag. Vielleicht betet ihr am Morgen oder am Abend dafür, dass Gott es euch doch schenken möge. Herr, schenk mir heute die Möglichkeit und die Gelegenheit, deine Liebe an einem Menschen weiterzugeben. Heute. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus dieses Gebet erhört und jedem und jeder, die so beten, tatsächlich die Liebe ins Herz gibt und die Augen aufschließt und dann die Möglichkeit schenkt, diese Liebe weiterzugeben. Jesus mit Jesus Neues in Liebe wagen. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle ist unser konkreter Predigttext mit den Worten überschrieben: Ermutigung zu einem Leben aus dem Geist Gottes. Auch ein interessanter Gedanke. Ermutigung zu einem Leben aus dem Geist, aus Gottes Geist. Und ich möchte unter diesem Akzent, dass wir Gottes Geist als Initiator, als Motor und Helfer in uns haben und an unserer Seite haben, ich möchte unter diesem Akzent uns noch einmal den Predigttext vorlesen. Und vielleicht hört ja jeder oder hörst du den einen Satz, die eine Aussage, die dir gilt und die du vielleicht in der nächsten Woche angehen und umsetzen solltest. Ich lese den Predigttext. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass die Liebe, die ihr lebt, ohne falsch ist. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass ihr das Böse hasst und dem Guten anhängt. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass eure geschwisterliche Liebe untereinander herzlich ist. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass ihr einander mit Ehrerbietung zuvorkommt. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass ihr nicht träge seid in dem, was ihr tun sollt. Der Geist Gottes entzündet sich immer wieder in euch, wenn und wo ihr dem Herrn dient. Der Geist Gottes schenkt euch eine fröhliche Hoffnung. Der Geist Gottes verhilft euch dazu, dass ihr geduldig in Trübsal und beharrlich seid im Gebet. Der Geist Gottes hilft euch, dass ihr euch der Nöte der Heiligen annehmt. Der Geist Gottes öffnet euer Herz und eure Wohnungen, dass ihr gastfrei seid. Der Geist Gottes hilft dabei, dass ihr die segnet, die euch verfolgen. Der Geist Gottes gibt euch den Willen und auch die Kraft, dass ihr sie segnet und sie nicht verflucht. Der Geist Gottes schenkt euch die Empathie, dass ihr euch mit den Fröhlichen freuen könnt und dass ihr mit den Weinenden weinen könnt. Der Geist Gottes richtet euer Herz darauf aus, dass ihr untereinander eines Sinnes seid. Der Geist Gottes hilft euch dabei, dass ihr nicht nach hohen Dingen trachtet, sondern euch wie Jesus selbst dem Niedrigen zuwendet. Schließlich, der Geist Gottes schenkt euch die Demut, dass ihr euch nicht selbst für klug haltet, sondern die Weisheit von Gott erbittet. Möge der Geist Gottes euch so zu einem Leben aus der Kraft und seiner Hilfe tüchtig machen. Aus seiner Kraft und seiner Hilfe tüchtig machen. Eigentlich könnte ich jetzt hier Amen sagen, aber ein letzten Impuls will ich euch noch mit auf den Weg geben. Es ist ein Impuls, der dabei helfen kann, dem Geist Gottes Raum in unserem Leben zu gewähren. Ein Raum, der sein Wirken möglich macht. Mir geht es so, dass Lieder meinen Glauben stärken, dass Lieder mir helfen, mich Gott zu öffnen und mich in seiner Gegenwart wiederzufinden. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch so, dass eher eine Melodie bei euch zum Klingen kommt. Unser Predigttext wurde 1990 von Dietelm Strauch vertont. Wir finden dieses Lied in unseren Gesangbüchern Feiern und Loben unter der Nummer 177. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Und dann die Strophen. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Jetzt kleben die Seiten zusammen. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens trotz dieser Welt, weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu den Seinen stellt. Und die vierte Strophe: Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in Wort und Tat zu sein, hat Jesus uns auserwählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Gnade Gottes leben, dass wir der Gnade Gottes, und da bin ich bei meiner Überschrift, ein Gesicht geben, wenn und wo wir nur einen einzigen Satz aus dem heutigen Predigttext in der nächsten Woche in unserem Alltag mitnehmen und praktizieren. Nur einen einzigen Satz aus unserem Predigttext. Im Namen Jesu Christi. Amen.